Herzlich willkommen zur neuen Folge des Begründet Glauben Podcasts des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Mein Name ist Matthias Clausen, ich bin theologischer Referent und Redner am Institut. Unser Ziel ist, Glaube und Wissenschaft in einen spannenden und konstruktiven Dialog zu bringen. Viel Freude mit der heutigen Folge.
Also, der Kaiser Konstantin. Die Frage, war die Bekehrung von Konstantin echt oder war sie Machtpolitik? Zunächst mal möchte ich sagen, dass ich kein Experte für den Kaiser Konstantin bin und möchte sagen, wie ich dazu gekommen bin, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Es gab im vergangenen Jahr oder vor zwei Jahren für längere Zeit in Pforzheim im Gasometer eine Ausstellung Rom 312. Vielleicht hat sogar jemand die gesehen. Von dem gleichen Künstler, der zurzeit eine Ausstellung hat, Wittenberg 1517 oder auch Ausstellungen in Dresden und Leipzig. Im Gasometer, das war ein 40 Meter Panoramabild über den 29. Oktober 312 in Rom. An dem Morgen, als der Kaiser Konstantin nach seiner siegreichen Schlacht an der Milvischen Brücke in Rom eingezogen ist. Man konnte dann mit einem Lift 15 Meter hochfahren und konnte da rundgehen, war ja eben Panorama und konnte innerhalb von 15 Minuten einen Tag in Rom erleben, wurde hell und dunkel und der Hahn hat gekräht, wie sich so der kleine Moritz Rom halt vorstellt. Das kostete Eintritt und dann hat mich eine christliche Gruppe IVCG, Internationale Vereinigung Christlicher Geschäftsleute, angeschrieben und ich wäre doch Historiker, ob ich nicht während dieser Ausstellung einen Vortrag halten könnte. Und da habe ich folgenden Vortrag angeboten: Dan Brown, das Sakrileg und der Kaiser Konstantin. Was geschah im Oktober 312 in Rom? Und das war gar nicht billig, also nicht wegen meines Honorars, sondern weil die Leute mussten für ein Abendessen was bezahlen, mussten Eintritt bezahlen, kostete 35 Euro. Und die IVCG hat mir geschrieben, sie hätten noch nie so viele Anmeldungen gehabt. Weit über 100 Leute sind da gekommen. Wir saßen dann mitten in Rom, also nicht in dem Vortragssaal, den es da gab, sondern die Veranstalter wollten, dass wir mitten in Rom sitzen, also eben weil es Rom, wie man sich das vorstellt, 312. Und da habe ich diesen Vortrag gehalten. Und den Dan Brown habe ich deshalb dazu gebraucht, weil ich damit angefangen habe, dass ich davon ausgehe, die meisten Menschen heute haben ihre Kenntnisse über den Kaiser Konstantin aus dem Roman Sakrileg von Dan Brown. Denn diesen Roman haben viele gelesen und da gibt es ja eben Krimi Schwarz-Weiß und es gibt auch in der Geschichte Schwarz-Weiß. Und der eigentliche Bösewicht in dem Roman ist der Kaiser Konstantin. Und über den werden im Roman zwei Dinge gesagt. Erstens, beim Konzil von Nicea im Jahre 325 hat er den Kanon festgelegt des Neuen Testaments und hat alle Evangelien, die Jesus als Menschen zeigen, rausgeschmissen und nur den vergöttlichen Jesus drin gelassen. Und zweitens, der Kaiser Konstantin war überhaupt kein Christ, sondern er war reiner Machtpolitiker und wurde erst am Ende seines Lebens getauft, sogar, wie Dan Brown vermerkt, gegen seinen Willen. Und da habe ich gesagt, naja, die erste Frage mit dem Konzil von Nicea, das beschäftigt die Historiker nicht so, weil das Unfug ist, denn der Kanon wurde nicht 325 beim Konzil von Nicea festgelegt, sondern der stand im wesentlichen Teil schon 200 Jahre vorher fest. Aber die andere Frage interessiert die Historiker bis heute. War die Bekehrung Konstantins echt oder war sie Machtpolitik? Und das, was ich Ihnen da verraten kann, ist, was so mehr oder weniger der neueste Stand der Althistoriker ist. Also es gibt ja auch einige Historiker, die mich dann gerne korrigieren können, aber ich werde versuchen, also den neuesten Stand zu dieser Frage darzustellen. Das ist wirklich das Thema heute Abend, Bekehrung, echt, ja oder nein. Zunächst mal wird man sich die Frage stellen müssen, wie will man das überhaupt rauskriegen? Also nehmen wir an, es würde heute ein Politiker sagen, er sei Christ, ist die Bekehrung echt oder nicht? Also wie will man das rauskriegen? Man muss ja wahrscheinlich sich zwei Fragen stellen. Erstens, was sagt er selbst über seinen religiösen Glauben? Behauptet er das oder behauptet er das nicht? Und das Zweite ist, was für Handlungen macht er? Wie kann man Handlungen auslegen? Sind die auslegbar im Hinblick auf seinen Glauben? Das müssen wohl die beiden Punkte sein, wie man sich damit beschäftigt. Historiker, und das sage ich dann oft bei so Vorträgen auch über die Auferstehung von Jesus Christus, haben eine bestimmte Methode, nach der sie vorgehen. Historiker führen Indizienprozesse und Indizien müssen ausgewertet werden. Und die Bewertungen von Indizien fällt unterschiedlich aus. Das liegt an Lebenserfahrungen, das liegt an Berufserfahrungen. Manchmal liegt es auch an weltanschaulichen Voraussetzungen. Das ist zum Beispiel ganz klar in der Frage der Auferstehung von Jesus Christus. Wenn es im Neuen Testament heißt, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat und ich als Historiker glaube, dass es gar keinen Gott gibt, dann muss ich das irgendwie anders auslegen, was mir hier als Indiz geboten wird. Das liegt aber nicht an den Indizien, das liegt eben an meiner weltanschaulichen Voraussetzung. Und das kann sogar bei dem Kaiser Konstantin eine Rolle spielen, wie ein Historiker interessanterweise auch vermerkt hat. Also Indizienprozess. Und wenn wir irgendwelche Indizien haben, versuchen wir eine Erklärung zu finden, vor allen Dingen, wenn etwas sehr Ungewöhnliches passiert ist, was uns übermittelt wird, dass wir überlegen, was ist die beste Erklärung eigentlich für das, was uns dort berichtet wird. Also das so ungefähr arbeiten eben Historiker. Und nun geht es um die Frage, wie ist eigentlich die Echtheit einer Bekehrung feststellbar nach 1700 Jahren? Das führt uns zunächst mal dazu, ein paar Sätze zu sagen über das Leben von Konstantin, dass man ihn ungefähr einordnet. Das Problem geht schon damit los, wann ist er geboren? Manche machen das also ganz großzügig und sagen, die Geburt war zwischen 270 und 288. Das ist ein ganz schöner Zeitraum. Die meisten aber halten sich damit nicht auf, sondern die schreiben einfach geboren 272 oder 273. Manchmal gibt es auch welche, die schreiben geboren 285. Aber das ist ungefähr nur der Rahmen. Ohne das näher zu erklären, das ist ungefähr der Rahmen, wann er geboren ist. Er wurde geboren in Nisch in Serbien. Aufgewachsen ist er zum großen Teil am Kaiserhof des Kaisers Diokletian in Nikomedien, also in der heutigen Türkei. Wann genau, das weiß ich nicht. Ich glaube ab 293, was natürlich auch dazu führen würde, sein Geburtsdatum etwas früher zu legen als erst in die 80er oder sogar Mitte oder Ende der 80er Jahre. Sein Vater war nämlich Offizier und wurde später ein Kaiser innerhalb des Römischen Reiches. Diokletian, vielleicht erinnern Sie sich noch aus Ihrem Geschichtsunterricht, ist dafür berühmt geworden, dass er die sogenannte Tetrarchie eingeführt hat, eine Viererherrschaft. Und zwar war das eine Reaktion auf das etwas sehr turbulente dritte Jahrhundert. Im dritten Jahrhundert sind sehr viele Kaiser manchmal nach ganz kurzer Amtszeit verstorben, aber nicht friedlich im Bett, sondern weil sie ermordet wurden. Also las mal, innerhalb von 40 Jahren gab es 50 Kaiser. Also noch mehr Kaiser, als der HSV in 40 Jahren Trainer hatte. Also einfach unvorstellbar viel. Und das wollte man irgendwie verändern. Und hat der Diokletian gesagt, das bringt es irgendwie auch nicht, dass jeder von uns befürchten muss, wird ermordet. So kriegen wir überhaupt keine Stabilität da rein. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Und er hat die Tetrarchie erfunden. Das klang folgendermaßen. Es war ja schon sicherlich seit Mitte des 2. Jahrhunderts mehr oder weniger so, dass man Rom, das Römische Reich, was ja sehr groß war, in zwei Teile einteilen konnte. Ein östliches Gebiet, ein westliches Gebiet. Und nun hatte er folgende Idee, dass man also sagt, es gibt im Westen zwei Kaiser und im Osten zwei Kaiser. Also insgesamt vier. Tetrarchie, vier Kaiser. Die einen sind sogar die Hauptkaiser, das sind die Augustus genannt werden. Und das andere sind die Second-Kaiser, die Caesar genannt werden. Und die regieren 10 Jahre, wobei sie nicht in dem gleichen Gebiet leben müssen, sondern sind durchaus auch räumlich geschieden. Also zum Beispiel im Westen war das so, dass der Augustus, der war eben in Rom, das war ja das Hauptgebiet, und Italien, während der Caesar nördlicher war. Gallien, Germanien, eventuell noch mit Britannien oder Spanien. Das waren so ungefähr die Einteilungen. Und dann war die Idee von Diokletian, weil das Ganze ja dem Frieden dienen sollte, dass einfach nach 10 Jahren die Augusti abtreten, die Cäsaren werden Augusti und es werden zwei neue Cäsares ernannt. Klingt eigentlich ganz gut. Also dass man irgendwie aus diesem beständigen Ermordetwerden irgendwie rauskommt. Also dass man sagt, das ist 10 Jahre und so ist Ruhe und man weiß auch, wer der Nachfolger ist. Also muss keiner überlegen, wen er jetzt umbringt, damit er da durchkommt, sondern das ist alles prima geregelt. Das war die Idee. Und man muss jetzt zur Ehre von Diokletian auch sagen, dass er tatsächlich im Jahr 305 auch zurückgedreht ist. Die 10 Jahre waren, also mit einem ganz leichten Zuschlag, waren sie um. Und jetzt kommen also die nächsten. Und da war der Vater von Konstantin, Constantius, der war nun zum Augustus des Weströmischen Reiches. Und zwar mit dem Sitz, also der hatte oben Gallien und dieses Gebiet, das war sein Germanien mithin, war auch für Britannien zuständig, wenn es da brodelte, und auch für Spanien. Also das war sein Gebiet. Und sein Sohn war, muss man wohl sagen, als Unterpfand die ganzen Jahre vorher am Hofe Diokletians in Nikomedien geblieben, damit der Vater vielleicht nicht doch auf irgendwelche dummen Gedanken kommt. Das hat man früher schon mal gemacht, hat man also die Söhne schon mal da behalten, so als Faustpfand. Und dann also im Jahre 305, also der hat da über 10 Jahre gelebt, das vermutet man. Im Jahre 305 wird jetzt der Vater von Konstantin Augustus. Und dann noch im gleichen Jahr flieht Konstantin aus Nikomedien, also aus dieser Stadt, aus der Kaiserresidenz von Diokletian, und reitet 1700 Kilometer bis nach Britannien, um seinen Vater bei einem Kampf gegen die Britannier dort zu unterstützen. Das nennt man eine Flucht. Offensichtlich hat er sich gut mit seinem Vater verstanden, jedenfalls wollte er da weg aus dem Hause Diokletians. Und dann, also das kann ich also nicht so lange darstellen, weil es sehr komplizierte Dinge sind, im Jahr 306 und ein Jahr später stirbt der Vater. Und jetzt kommt, wird sozusagen jetzt interessant für die Biografie von Konstantin, er wird von den Soldaten zum Kaiser ausgerufen. Das war ja gerade das, was Diokletian vermeiden wollte. Er wollte ja gerade sagen, es hat alles einen normalen Hergang und jetzt müssen wir gucken, wer ist jetzt der Cäsar oder wen er nennen wird zum Cäsar und der wird der Nachfolger. Hier ging es jetzt wieder so zu, wie das sozusagen vor der Tetrarchie der Fall war, dass wenn ein Kaiser starb, hat sein Sohn die Nachfolge angetreten. Das heißt dann hier bei Konstantin, dass es mehr oder weniger gegen seinen Willen war, dass die Soldaten ihn ausgerufen haben. Manche Historiker gehen davon aus, es war mehr oder weniger gegen seinen Willen. Oder aber, dass einfach ein Topos, das dazugehört, dass man eigentlich nicht will. Der eine steht im Schlafzimmer hinterm Vorhang und auf einmal kommen die Soldaten und sagen, du musst es machen. Das geht noch schlimmer zu, als manchmal in SMD-Gruppen Leiter gewählt werden. Und dann sehen die keinen Ausweg und werden halt Kaiser. Und so hat also auch Konstantin, ist er eben von den Soldaten zum Kaiser ernannt worden. Und das fand er, immerhin konnte er sich damit abfinden, wahrscheinlich aber hat er es auch gewollt. Das ist ja immer schwierig, das rauszukriegen, das werden wir ja später bei der Frage der Bekehrung auch noch sehen, rauszukriegen, was hat einer gewollt, wie weit kann man das in einer klaren Linie darstellen. Im Westen gab es übrigens noch einen anderen Kaiser, Maxentius in Rom, da muss man gestehen, der war auch eben auf nicht ganz legale Weise zu seinem Posten gekommen. Die Verbliebenen, auch Diokletian, haben versucht, sich damit irgendwie zu arrangieren, haben andere Konstruktionen gemacht, haben gesagt, okay, der Konstantin kann als Cäsar bleiben, wir versuchen eine neue Konstruktion. Dann der nächste entscheidende Punkt, der uns ja besonders beschäftigt, ist das Jahr 312. Da, schon 311, ist Konstantin nach Rom gezogen gegen Maxentius, um ihn abzulösen, um es vornehm zu sagen, als Kaiser von Rom und Italien. Er hat dazu verwendet, oder es wurde in der Literatur dazu gesagt, ja, das war auch ein Tyrann, dieser Maxentius, und es geht auch um die Befreiung Roms. Wahrscheinlich aber muss man einen ganz anderen Gedanken bei Konstantin vermuten, dass er von Anfang an, also möglicherweise von 306 oder vorher oder kurz danach, sowieso den Gedanken hatte, Alleinherrscher zu werden. Das ist das, was, glaube ich, doch sehr viele Historiker vermuten. Bis dahin, dass er gesagt hat, diese ganze Sache mit der Tetrarchie und den 4 Kaisern führt uns auch nicht weiter, die bringen sich alle gegenseitig um. Und da gab es nämlich auch einige Kriege, auch nach 306 zwischen verschiedenen dieser Leute und Todesfällen. Wahrscheinlich ist doch wieder das Günstigste, dass Rom in der Hand eines Mannes ist und da hat er sich wohl für den Geeigneten gehalten. Er geht also 312 nach Rom oder 311 schon und besiegt den Kaiser Maxentius, der also in Rom sitzt, an dieser Brücke, Milvischen Brücke, und wird alleiniger Kaiser der Westhälfte des Römischen Reiches. Das wird uns nachher ausführlich beschäftigen, weil das ein Schlüsseldatum überhaupt ist in der ganzen Frage der Bekehrung des Kaisers Konstantin. Das Jahr 312, der 28. Oktober 312. Im Jahre 324 dann besiegt er dann auch den Kaiser im Osten, Licinius, der dann noch übrig geblieben war. Also wir haben dann da in den letzten Jahren nur noch 2, einen im Westen und einen im Osten. Aber Konstantin hat sicher die Alleinherrschaft gesucht und hat also 324 den auch besiegt. Und seit 324 ist er der Alleinherrscher des ganzen Römischen Reiches West und Ost. Und er gründet dann eine neue Stadt, eine Hauptstadt für sich, Konstantinopel, die im Jahr 330 dann eingeweiht wird. Und er stirbt in der Nähe Konstantinopels und wird auch in Konstantinopel beigesetzt im Jahre 337. Das sind so die Rahmendaten, erstmal sehr grob, des Kaisers Konstantin. Die nächste Frage, die man sich stellen muss, wenn man von der Bekehrung Konstantins zum Christentum spricht, ist die Frage, in welcher Situation waren denn die Christen 312? Wie war die Lage für die Christen im Jahre 312? Zunächst mal muss man sagen, dass es von 303 an die stärkste Christenverfolgung überhaupt im Römischen Reich gegeben hat, und zwar von Diokletian ausgeführt. Er hatte den Eindruck, dass es also im Staat nicht vorwärts geht und nicht vorangeht und dass daran die Christen schuld sind und hat im Jahr 303, Februar 303, eine Christenverfolgung ausgerufen, die reichsweit war. Und das gilt als die stärkste Christenverfolgung überhaupt. Dazu ist Folgendes zu sagen, man geht davon aus, dass im Westen der Kaiser, der Cäsar, also der Vater von Konstantin, sich an dieser Christenverfolgung kaum beteiligt hat. Nach einem Bericht hat er nur untersagt, dass es kultische Treffen der Christen gibt. Aber er hat nicht Personen umgebracht, also verhaftet und hingerichtet, hat auch keine Kirchen zerstört und hat auch keine Materialien konfisziert, was alles Diokletian gemacht hat und was man auch im Osten vor allen Dingen getan hat. Das hat er alles nicht gemacht. Warum er das nicht gemacht hat, das ist unbekannt. Man geht davon aus, dass der Vater von Konstantin eher ein Verehrer des Sol Invictus war, des unbesiegbaren Sonnengottes, und dass das auch für Konstantin selbst zunächst eine Gottheit war, der er sich anvertrauen konnte. Warum er aber jetzt die Christen nicht verfolgt hat, das kann man nicht sagen, aber es scheint so zu sein, dass er sich nicht beteiligt hat. Also Konstantin hat sozusagen durch seinen Vater erlebt, dass die Christen nicht verfolgt wurden. War aber 303, als die Christenverfolgung losgingen, noch am Hofe Diokletians. Hat also miterlebt, wie es da losging und was das Ganze bedeutete. 311 wurde diese Christenverfolgung beendet, und zwar auch von einem dieser Augusti von Galerius, das ist das sogenannte Galerius-Edikt. Die Begründung für diese Beendigung der Christenverfolgung besteht darin, dass man den Eindruck hatte, das hat auch Konstantin später immer wieder betont, dass diese Christenverfolgungen eigentlich gar nichts bringen. Also die haben gar keinen Schaden sozusagen angerichtet, die Christen haben immer weitergemacht, das hat nicht den Effekt gehabt, den man sich gewünscht hätte. Sondern man hat gesagt, gut, die Christen sind eine erlaubte Religion, und man hat dann auch verfügt, dass sie halt für die Obrigkeit beten sollen. Aber das müssen sie ja, wenn sie den Timotheusbrief gelesen hätten, sowieso machen oder anderes. Aber das hat man sozusagen den Christen auferlegt und hat 311 die Christenverfolgung beendet, also in allen Reichsteilen. Man geht davon aus, dass zum damaligen Zeitpunkt etwa 5-10% der Bevölkerung des Römischen Reiches Christen waren, wobei die im Wesentlichen der Osthälfte des Römischen Reiches waren. Das ist natürlich alles sehr spekulativ. Trotzdem muss man sagen, das wären auch hohe Zahlen. Also zunächst mal kann man negativ formulieren, 95% wahrscheinlich im Westen der römischen Bevölkerung, auch in Rom selbst und auch in Italien, waren keine Christen. Man vermutet, dass ganz wenige Christen in Gallien waren, also in der Gegend, wo Konstantin dann gelebt hat. Konstantin hat im Jahr 306 dann Trier zu seiner Residenz gemacht und war in Trier, man kann da heute ja noch einiges besichtigen. Da gab es natürlich auch Christen, aber man geht aus in Gallien relativ wenige. Das heißt, wenn man von 5-10% ausgeht, die Zahlen sind alle sehr spekulativ. Ich habe mal gelesen, es gab damals 70 Millionen Bürger im Römischen Reich. Da muss man sagen, sind 10% sehr viel, das wären 7 Millionen. Und da doch durchaus auch Tausende und Abertausende, wenn das so stimmt, wenn es in Rom selbst so viele gegeben haben soll. Das ist alles sehr spekulativ, das ist klar, aber das sind so die Zahlen. Man geht davon aus, im Osten waren es deutlich mehr, da mögen es Ortschaften gewesen sein, aber in der größeren Prozentzahl, vielleicht bis zur Hälfte der Bevölkerung oder sogar noch mehr, je nachdem, von Christen. Während es im Westen, das war also das Gebiet, wo Konstantin war, wahrscheinlich ganz wenig Christen waren. Und das führt schon zu der allerersten Frage. Ich möchte ja einige Punkte nennen, die diskutiert werden bei der Frage, war er nun Christ oder nicht? Oder war das, was als er sich als Christ geoutet hat, Machtpolitik? Hier kommt schon die erste Problematik ins Spiel, nämlich wenn Konstantin im Jahre 311 oder 312 den Entschluss gefasst hat, als Christ anzutreten gegen Maxentius, was war dafür für dieses Denken die Basis? Wenn man von Machtpolitik ausgeht, muss man zunächst mal sagen, für einen römischen Kaiser ist das Wichtigste in der Machtpolitik natürlich das Militär. Es kann auch nicht schaden in der Verwaltung und vielleicht sogar noch gut, wenn im Senat Christen sind. Und diese drei Gruppen hatten so gut wie keine Christen im Westen. Also von daher muss man sich die Frage stellen, wenn er nach Macht gesucht hat, warum verschreibt er sich einer Religion, die eine solche Minderheit ist und noch nicht einmal eine sehr geschätzte Minderheit. Man geht davon aus, dass doch die Christen, das merkt man sicher im Zusammenhang mit solchen, wie dieser Verfolgung ab 303, doch eher auch nicht positiv in der Bevölkerung angesehen waren. Man muss das auch mal klar machen, wenn es auch nicht permanente Verfolgung gab. Es gab eben ab und zu Verfolgungen vom Staat, seltene, aber die gab es, gab es auch Pogrome. Die Christen selber hatten damit zu kämpfen, überhaupt eine erlaubte Religion zu sein, im Unterschied zu den Juden. Die waren eine erlaubte Religion. Manchmal, wenn ich irgendwo Vorträge halte, habe ich den Eindruck, dass die Leute denken, im Jahre 30 ist Jesus gekreuzigt worden, um Jahre 31 hat der Vatikan alle Dokumente unterdrückt. Aber man muss sich klar sein und hat alle Andersdenkenden auch noch verfolgt. Man muss sich aber im Klaren sein, das war nicht die Situation der Christen bis 311 oder 312. Also das ist eine der ersten Fragen, die man sich stellt, wenn man von Machtpolitik ausgeht. Was könnte der Grund gewesen sein, dass der Kaiser Konstantin dieser Gruppierung auf einmal einen so hohen Stellenwert gegeben hat? Denn das ist sozusagen die Situation. Zunächst noch, bevor wir zu den Punkten kommen im Zusammenhang mit der Bekehrungsgeschichte des Kaisers Konstantins, die Frage der Bewertung von Konstantin. Da muss man sagen, dass da seit das Schlüssel von Kaiser Konstantin in der Negativbewertung ist Jakob Burckhardt, ein ganz berühmter Kulturphilosoph. Der hatte Mitte des 19. Jahrhunderts sich also außerordentlich negativ über Konstantin geäußert. Er wurde dazu angeregt von den beiden Hauptgegnern des Kaisers Konstantin, nämlich die Hauptgegner des Kaisers Konstantin sind die Aufklärung und die Pietisten. Ich vermute, beide nehmen ihm das gleiche Übel, nämlich dass sie sagen, er hat uns das eingebrockt mit dem Staatskirchentum. Und das ist eine üble Sache. Voltaire war zum Beispiel jemand, der ganz negativ über Konstantin sprach und sagte, das hat mit Christsein gar nichts zu tun, reiner Machtmensch. Und diese Dinge hat Jakob Burckhardt ziemlich kräftig dargestellt und auch sehr harte Formulierungen gebraucht bis dahin, dass er gesagt hat, das war ein reiner Machtmensch und als reiner Machtmensch hatte der überhaupt kein religiöses Interesse. Also er hat es von vornherein ausgeschlossen, dass er überhaupt so ein Interesse hätte haben können. Und Jakob Burckhardt war enorm einflussreich. Das hat über Jahrzehnte sozusagen Bestand gehabt. Eine Wende kam in der Konstantin-Forschung um das Jahr 1930, vor allen Dingen durch den englischen Historiker Norman Baines, der sich allerdings dann über Burckhardt lustig gemacht hat, indem er geschrieben hat, das ist ein typischer Rationalist des 19. Jahrhunderts. Er kann nicht anders denken als in Machtstrukturen und er glaubt tatsächlich, dass jemand, der in Machtstrukturen denkt, nicht religiös sein kann. Man muss aber zur Kenntnis nehmen, so Norman Baines, dass wir über ein Zeitalter reden, das Zeitalter Konstantins, wo eine ganz enge Verbindung war zwischen dem Politischen und Religiösen, wo die Menschen tatsächlich davon ausgegangen sind, dass Gott unmittelbar auch in die Lebensgeschichte eingreift. Und Norman Baines hat etwas gemacht, was man eigentlich als selbstverständlich voraussetzen sollte. Er hat gesagt, wenn wir uns über Konstantin unterhalten, müssen wir auch seine Selbstzeugnisse lesen. Es gibt Dutzende von Briefen des Kaisers Konstantins, wo er sich zu religiösen Fragen und letztlich auch zu seinem Glauben äußert. Das muss die Ausgangsbasis sein, um ihn überhaupt zu bewerten. Das muss der Startpunkt sein. Das hat also Norman Baines damals 1930 von sich gegeben und das hat auch schon eine gewisse Wende gebracht. Wobei es auch vorher schon Leute gab, die der Meinung waren, diese negative Sichtweise, die Jakob Burckhardt vertritt, ist nicht aufrechtzuerhalten. Es ist noch nicht mal eine ambivalente Sichtweise aufrechtzuerhalten. Es gab damals einen Althistoriker namens Otto Seeg, der war damals ein durchaus berühmter Althistoriker, der hat geschrieben, die Moderne, hat er gesagt, der Modernen erscheint die Religionspolitik des Kaisers Konstantin zweideutig. Sie erscheint ihnen deshalb zweideutig, weil die Modernen sie zweideutig erscheinen lassen wollen. Und hat dann wollen gesperrt gedruckt. Sie ist aber nicht zweideutig, sie ist völlig eindeutig. Ich werde dazu nachher kommen, es gibt auch noch andere, die diesen Standpunkt vertreten, der Eindeutigkeit. Also wir haben da einen gewissen Wandel und in Deutschland kam der Wandel vor allen Dingen nach 1950. 1954 wurde in einer Habilitationsschrift, wurden alle Texte, die man auf Konstantin zurückführt, die religiösen Fragen behandelten, veröffentlicht. Und auch im gleichen Jahr hat jemand anders schon diese Texte ausgewertet. Und man sah immer mehr, dass der Mann subjektiv gesehen wohl von einer Bekehrung zum Christentum ausging. Wie gesagt, das bleibt immer noch das große Problem, wie will man eine Bekehrung bewerten. Und mancher Historiker hat auch geschrieben, Historiker betreiben ja auch keine Gewissensforschung. Obwohl das natürlich so einfach nicht ist, sondern die Historiker überlegen sich schon, was könnten die Motive gewesen sein für das Handeln eines Menschen. Und man braucht hier schon eine bestimmte Klärung bei Konstantin, weil er etwas ganz Ungewöhnliches gemacht hat. Es war nicht ungewöhnlich, dass er sich unter einen Schutzgott gestellt hat, dass er seinen Kriegszug angetreten ist unter einem Schutzgott, und zwar dem christlichen Gott. Das ist nichts Ungewöhnliches, das haben die anderen auch gemacht. Ungewöhnlich war nur, wer war sein Schutzgott? Es war nicht Jupiter, es war nicht Sol Invictus, Das war ein ganz neuer, den die anderen offensichtlich nicht hatten. Wie kommt er dazu? Das ist praktisch die Frage, mit der man sich beschäftigen muss. Und jetzt sehen wir uns mal die Indizien an. Wie gesagt, es gibt jetzt sozusagen Indizien, die pro und contra besprochen werden. Wobei man wirklich sagen muss, die Historiker sind da verschiedener Meinung. Es ist wahrscheinlich so, dass heute eher die Mehrheit der Historiker davon ausgeht, dass die Religiosität des Kaisers Konstantin tatsächlich echt war, von ihm aus subjektiv betrachtet. Aber es gibt immer noch auch Althistoriker, die sagen, nein, das hat gar nichts mit Religion zu tun, das ist reine Machtpolitik. Und er hatte überhaupt keinen positiven Bezug zum Christsein. Das gibt es auch. Also es gibt beide Gruppen. Es ist überhaupt in den Geistwissenschaften so, dass es kaum mal eine Frage geben dürfte, wo alle Geistwissenschaftler einer Meinung sind. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Da macht es auch überhaupt keinen Spaß. Also das gibt es natürlich in anderen Fachbereichen auch. Bei den Medizinern gibt es das natürlich auch. Wie Tucholsky gesagt, wenn zwei Ärzte einer Meinung sind, ist einer davon gar kein Arzt. Das ist auch klar. Diese Diskrepanzen gibt es natürlich grundsätzlich. All das muss man immer dazu sehen. Und ich möchte Ihnen nun jetzt die Hauptpunkte, die diskutiert werden im Zusammenhang mit der Bekehrungsgeschichte des Kaisers Konstantin, möchte ich Ihnen vorstellen. Erstens, der Krieg gegen Maxentius. Das war ja das, was wir gesagt haben, 312. Die meisten haben in der Schule gelernt, dass in der Nacht vorher der Kaiser Konstantin da friedlich im Zelt schlief und auf einmal hat er ein Traumgesicht, dass ihm also Christus begegnet ist und gesagt hat, in diesem Zeichen, also im christlichen Zeichen, wirst du siegen. Dann haben die nächsten Morgen noch ihre Schilde neu angestrichen, dann sind sie in die Schlacht gegangen und haben gewonnen. Und das war alles ganz prima. Manche haben daran Zweifel, erstens sowieso, kann das sein, dass er da so eine Traumgeschichte da hatte. Oder auch zweitens, ist das rein technisch möglich, überhaupt am nächsten Tag so viele Schilde dann noch umzufirmieren mit einer neuen Gottheit. In Wirklichkeit ist es so, wir haben über die Traumgeschichte oder überhaupt den Start des Christseins von Konstantin zusammen haben mit dem Krieg gegen Maxentius drei Zeugnisse. Wobei man die Datierung, das werde ich auch immer wieder angeben, das ist teilweise umstritten. Ich sage dann, welche Zahlen mir begegnet sind, aber das wird auch teilweise diskutiert und da fehlt jetzt auch natürlich die Zeit, das alles zu untersuchen, ob es ein paar Jahre früher oder ein paar Jahre später war. Es gibt also drei Statements im Zusammenhang mit dem Kriegszug von Konstantin nach Rom gegen Maxentius. Das erste ist in der Kirchengeschichte von Eusebius von Caesarea. Das ist ein ganz wichtiger Autor, dem man relativ viel verdankt. Der wurde von Burckhardt ganz negativ gesehen. Also er hat sich in den wüstesten Ausdrücken über ihn ausgelassen, was das doch für ein verkommenes und verlogenes Subjekt wäre, dieser Eusebius. Und Overbeck, ein Theologe, hat damals geschrieben, Eusebius ist der hoftheologische Friseur der kaiserlichen Perücke. Das ist insofern durch ein ganz lustiger Gedanke, weil er sagte nicht mal die Haare, also die theologischen Haare, Konstantin sind echt, das ist nur eine Perücke und der Eusebius, der frisiert die halt mit seinen hoftheologischen Statements. Inzwischen sieht man die Sache positive mit Eusebius, das hängt teilweise auch damit zusammen, dass man auch, er hat also in seiner Kirchengeschichte, aber auch in der Vita Konstantini, hat also auch Dokumente veröffentlicht, Briefe veröffentlicht und gerade einen Brief aus dem Jahr 324, den hat man als Papyrus in Ägypten gefunden. Josef Vogt, ein sehr prominenter Historiker für Konstantin, hielt das für eine Ironie der Geschichte, dass man ausgerechnet so einen Text fand, der Eusebius bestätigt. Also so finster wie Burckhardt oder Overbeck sieht man den Eusebius jetzt nicht mehr. Durch glaubt man ihm auch nicht alles, weil er eben teilweise sehr positive und vielleicht doch teilweise auch zu unkritische Haltung gegenüber Konstantin gehabt hat. Wer sich damit beschäftigen will, es gibt eine sehr abgewogene Darstellung von Gerhard Rubach, den manche hier der Anwesenden sogar persönlich kennen, ein Theologieprofessor aus Bielefeld, der hat einmal einen Aufsatz geschrieben über Eusebius als Historiker und da versucht auch sehr ausgewogen darzustellen, was man von ihm haben kann und was man nicht von ihm haben kann. Und in diesem allerersten Bericht, den er zwischen 315 und 319 geschrieben haben soll, also wenige Jahre nach den Ereignissen. Da schreibt er Folgendes über den Start des Konstantins nach Rom. Nachdem er, also Konstantin, den himmlischen Gott, um dessen Logos, den Retter aller Jesus Christus, als Kampfgenossen angerufen hatte, brach er mit dem ganzen Heer auf, um zu versuchen, den Römern die von den Vorvätern her angestammte Freiheit wieder zu verschaffen. Also das mit den, dass er die angestammte Freiheit wiederherstellen will, das lassen wir jetzt mal weg. Das ist sozusagen das vielleicht etwas zu Positive. Das ist die Erklärung, warum er überhaupt gegen den Maxentius zu Felde zieht. Was aber hier hochinteressant ist an diesem Text, ist die Formulierung, dass er eben sich an Gott gewandt hat und an Jesus Christus und die gebeten hat, also Kampfgenosse zu sein, also Schutz als Schutzgott anzutreten, und dass er dann mit dem Heer aufgebrochen ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also einer der wichtigsten Vertreter derer, die von einer Bekehrung Konstantins, wie auch immer, ausgehen, ist der frühere Saarbrücker Althistoriker Girardet, der sich sehr viel mit der Religionspolitik Konstantins beschäftigt hat und der auch im Jahre 2010 ein Buch geschrieben hat, Der Kaiser und sein Gott. Und für den ist das eine ganz wichtige Stelle, die nämlich zeigt, dass das Christsein Konstantins nicht in der Nacht vorher war, sondern vor Beginn des Marsches gegen Maxentius. Also wir kommen damit in das Jahr 311. Dann gibt es eine zweite Überlieferung von Eusebius am Ende seines Lebens, Ende der 30er Jahre, also auch erst publiziert nach dem Tode von Konstantin. Bei dieser zweiten Darstellung beruft sich Eusebius ausdrücklich auf ein Gespräch mit dem Kaiser, den er kennengelernt hatte, 325 in Nicea, und auch später dann sich mit ihm getroffen hat. Und der Kaiser habe ihm damals unter Eid erklärt, dass er einen Traum gehabt hat. Und dass im Traum eben Christus ihm erschienen sei und ihm gesagt habe, dass er unter einem bestimmten Zeichen siegen würde. Und dass er dann am nächsten Tag, als er aufgewacht, seine Freunde sich geholt habe. Und dann auch habe man eben Theologen geholt und die haben ihm erklärt, um was es geht. Und es sei dieses Ro- und Chi-Zeichen gewesen. Ro und Chi, das kennen wir auch noch. Das ist griechisch, die griechischen Buchstaben. Lateinisch ist das P und X. Das haben wir manchmal in der Kirche, also ein P mit dem X durch. Das sind die beiden ersten Buchstaben von Christus. Und das Zeichen, das solle er doch anwenden. Das solle er also mit diesem Zeichen sollten die Soldaten antreten. Und er hat sich selber dieses Zeichen auch auf seinen Helm gemacht. Ro und Chi. Das hat er dem erzählt. Da sind manche Skeptischen sahen, ja, also davon wusste er ja noch nichts, 315, 19, bei seiner ersten Darstellung, sondern jetzt das Ende der 30er Jahre. Aber auch hier ist wieder der gleiche Zusammenhang. Der Start in den Krieg war bereits mit dem christlichen Symbol und nicht in der Nacht vorher. Dann gibt es noch eine Laktanzstelle, die soll auch ungefähr 315 geschrieben sein, über eine Vision, die der Kaiser gehabt hat. Der allerdings formuliert das, dass er in der Nacht vorher einen Traum gehabt hat mit Jesus. Girardet versucht das Problem dadurch zu lösen, dass in dieser Kurzfassung, die Laktanz da gibt, man eigentlich das so auslegen muss, dass als ihm gesagt wird, unter welchem Zeichen er antreten soll, der Kaiser Konstantin bereits eine Kenntnis des christlichen Glaubens gehabt haben muss. Sonst hätte er das gar nicht so schnell darauf reagieren können. Das ist also seine Deutung, um alle diese Dinge zusammenzuhalten. Sonst ist nämlich sehr schwer, zusammenzuhalten die Traumgeschichte, die unmittelbar vorher war, und die Traumgeschichte, die ein Jahr vorher war, nach Eusebius. Also das ist sozusagen der Start. Und der Girardet versucht das mit einem bestimmten Ereignis zu verknüpfen, wo ihm aber kaum jemand folgt. Er könnte jetzt Odo Marquardt zitieren, der mal geschrieben hat, ich bin der Einzige, der diese These vertritt, trotzdem leuchtet sie mir ein. Girardet vertritt folgende These. Es gibt im Zusammenhang mit einer Erscheinung, die Konstantin im Jahr 310 gehabt hat, auch einen Bericht. Im Jahr 310 soll er in Südfrankreich, so wird berichtet, eine Begegnung mit Apollo gehabt haben und der Siegesgöttin Victoria. Das soll ihm in irgendeiner Form erschienen sein. Also auch so eine Erscheinung halt. Und Girardet meint, man könne sich auch Folgendes vorstellen. Ob nicht das, was er beschreibt, dass ihm in den Wolken mit Sonnen und Ähnlichem, dass ihm etwas begegnet ist, was man auf Christus hätte beziehen können, ob man das nicht ansehen muss als ein sogenanntes Halo, also als ein H-A-L-O, als ein Zeichen eines Kreuzes in den Wolken durch Sonnen hervorgerufen. In seinem Buch fügt Girardet auch Fotos herbei, also nicht von damals, sondern fügt also aus der Neuzeit Fotos herbei, dass es solche Bilder gibt. Das würde ihm seiner Meinung das erklären, dass er sagt, könnte es nicht sein, dass er doch so eine Lichterscheinung gehabt hat und später, aber noch vor 311, ist er auf Leute gestoßen, die ihm gesagt haben, das ist gar nicht Apollo, was du denkst, sondern das ist der Christengott. Du hast es, wenn du es mit dem Kreuz zu tun hast, mit dem Christengott zu tun. Jakob Burckhardt und andere haben damals diese Sache von Euseb abgelehnt, weil sie gesagt haben, es gibt überhaupt keine Münzen und gar keinen Hinweis auf dieses rohen Schiedzeichen. Das ist inzwischen überholt. Inzwischen gibt es tatsächlich einige Münzen aus dem Jahre 315, also ganz knapp nach den Ereignissen, 315, auf denen Konstantin abgebildet ist, auf seinem Helm, wie es Eusebius schreibt, auf seinem Helm mit dem rohen Schiedzeichen. Schirra D. schreibt, dass erstmalig diese Zeichen belegt sind, dass es keinen Beleg für dieses Zeichen gibt vor Konstantin. Das kann ich jetzt nicht glauben, ob das stimmt, aber vielleicht stimmt es. Wenn es stimmen würde, wäre das natürlich ein ziemlich dicker Hammer, weil da müsste man sich die Frage stellen, woher konnte er da drauf kommen? Wer hat ihm das mitgeteilt? Jedenfalls ist er mit diesem Zeichen angetreten, das bringt er in die Münze. Deshalb gibt es andere Historiker, die sagen, diese ganzen Traumgeschichten, die lassen wir mal weg. Die Münzen machen deutlich, dass er seinen Sieg zurückführt auf Roh und Ski. Und er ist damit angetreten. Er hat nicht in der Nacht vorher das gehabt, sondern hat aus irgendwelchen Gründen im Jahre 311 vor seinem Kriegszug nach Maxentius beschlossen, mit diesem Zeichen anzutreten, einen Schutzgott zu haben. Den hat er schon immer gehabt, hätte Apollo sein können, könnte Sol Invictus sein. Das war es aber alles nicht, sondern es war dieses Zeichen. Das ist also das eine. Dann kommen wir zu dem 29. Oktober. Das war ja mein Thema. Was geschah am 29. Oktober? Und da gibt es auch eine Sache, gibt es eine Rede eines Panegyrikers, das waren so Lobredner an Gedenktagen, und die ist erhalten, ist auch eine erhalten aus dem Jahr 310. Daher weiß man das von der Erscheinung, die er da im Apollo-Tempel gehabt hat. Und es gibt auch eine Rede von 313. Und da sind zwei Punkte interessant. Er ist also morgens ja nach Rom eingezogen. Und aus dieser Rede kann man zwei Dinge entnehmen. Das eine ist so, dass dieser Redner sagt, du führst deinen Sieg zurück auf einen unbekannten Gott oder unbekannte Gottheit. Und das ist natürlich ein sehr interessanter Punkt. Das heißt, er hat seinen Sieg nicht zurückgeführt auf Jupiter, er hat seinen Sieg nicht zurückgeführt auf Sol Invictus, sondern auf einen Gott, den man noch nicht kannte. Das betont der Panegyriker. Und er sagt sogar, zu Beginn des Krieges haben die Auguren, die also jetzt eigentlich dir sagen sollten, ob du da jetzt in den Krieg ziehst oder nicht, haben die abgeraten. Und du hast dich darüber hinweggesetzt und dich unter einen neuen Schutzgott gestellt, und der hat dich ja bewahrt und hat dir ja den Sieg gebracht. Da ist also das interessante Phänomen, dass Konstantin sich nicht auf die römischen Götter wie Jupiter, aber auch nicht auf Sol Invictus stützt, sondern auf einen anderen. Und dass das auch der Antike bekannt war. Er hat einen anderen, einen neuen Gott. Das zweite ist eine sehr umstrittene Sache. Und zwar erwähnt dieser Panegyriker in seiner Rede, dass so alle sehr verwundert waren, auch negativ, dass du so schnell zum Palast gegangen bist. Und eigentlich hätte er nämlich in den Jupiter-Tempel gehen sollen. Und daraus schließt man, er ist nicht in den Jupiter-Tempel gegangen, was er eigentlich hätte tun sollen. Also normalerweise nach dem Kriegszug sind die Leute in den Jupiter-Tempel gegangen, haben dem Gott Jupiter gedankt und geopfert. Das hat er nicht gemacht. Manche versuchen das so zu erklären, das war ja auch eher ein Bürgerkrieg mit dem Maxentius, und vielleicht wollte er die Römer schonen, wollte nicht noch da reingehen. Trotzdem kann man aus diesem Statement des Panegyrikers schließen, dass es die Leute verwundert hat, dass es so eilig hatte, zum Palast zu kommen, dass es also zu eilig hatte, um noch in den Tempel zu gehen, wie es eigentlich üblich gewesen wäre. Konstantin ist auch danach nicht mehr in den Tempel gegangen, in den Jupiter-Tempel. Hatte 315, gab es eine 10-Jahres-Feier, er war 10 Jahre an der Regierung. 306, das hat man dann zu Beginn des Vorjahres gefeiert, wie wir das Reformationsfest ja auch schon letztes Jahr angefangen haben, hat man das gefeiert. Und da gab es auch in Rom große Festivitäten, Tempel und alles. Er ist auch hingegangen, die Festivitäten haben stattgefunden, aber weder hat er den Tempel betreten, noch gab es im Tempel Opfer. Das bedarf einer Erklärung. Also man kann mindestens sagen, er hat jedenfalls vor seinem Kriegszug kein Gelübde auf den Gott Jupiter abgelegt, was er erfüllen müsste, und deshalb müsste er in den Tempel gehen. Das hatte er nicht. Die Frage ist, warum ist er nicht in den Tempel gegangen? Da hat Schirra D., der durchaus zu Spekulationen neigt, eine interessante Erklärung. Und zwar ist es so, Konstantin hatte eine positive Beziehung zu dem christlichen Rhetorikprofessor Lactanz. Lactanz war Rhetorikprofessor am Hofe Diokletians und ist vor 303 Christ geworden. Und hat dann, als seine drei die Christenverfolgungen begannen, sich aus dem Staube gemacht. Hat irgendwie gedacht, das bringt es jetzt auch nicht mehr so hier und hat also den Hof Diokletians verlassen. Aber er war eine Zeit lang am gleichen Hofe wie auch Konstantin. Und das interessante Phänomen ist, dass Konstantin ihn später, man weiß nicht genau wann, an seinen Hof geholt hat zur Erziehung seines ältesten Sohnes Crispus. Das ist schon eine hohe Affinität, könnte man sagen. Josef Vogt, den ich eben schon mal lobend erwähnt habe, hält das für eines der Hauptbeweise dafür, dass da eine christliche Gesinnung war. Warum holt er einen als Christen bekannten Apologeten? Das ist einer der Kirchenväter zum Anfang des 4. Jahrhunderts, mit dem er sicher einige Gespräche geführt hat am Hofe Diokletians. Und den holt er zur Erziehung seines ältesten Sohnes. Man kann das aber auch wieder, man kann alles immer rauf und runter diskutieren. Für spätere Söhne hat er auch Rhetorikprofessoren geholt, aber die waren alles Heiden. Also er konnte auch anders. Aber hier hat er eben diesen Laktanz geholt. Und jetzt kommt eben die Spekulation von Girardet. In einer der Schriften schreibt Laktanz, wenn man Christ wird, ist der allererste Schritt, dass man nicht mehr in den Tempel geht und opfert. Vor allen Dingen darf man nicht mehr opfern. Und da sagt Girardet, wenn er, wie auch immer, eine gewisse Auffassung vom christlichen Glauben gehabt hat, wird ihm das vielleicht doch noch im Ohr gewesen sein. Wenn er sich mit dem unterhält, dann wird er christlichen Glauben, was ja wirklich nicht verwunderlich wäre, würde er gewusst haben, das nicht mehr. Und deshalb ist er überhaupt nie mehr da reingegangen und hat auch verfügt, dass seine Bildnisse in keinem Tempel bleiben. Alle müssen alle seine Bilder aus Tempeln raus. Später gab es mal eine Gemeinde, die wollten jährlich dem Kaiser Konstantin ein Fest feiern und ihm opfern. Hat er geschrieben, ja, könnt gerne jährlich mir ein Fest feiern, aber keine Opfer. Ich will keine Opfer. Also das ist offensichtlich auch eine Veränderung, die in seinem Leben stattgefunden hat. Das wissen wir jetzt aus diesen Schriften da 313 oder dieser Rede dieses Panegyrikers. Dann gibt es zwei Sachen im Jahre 315. Einmal wird der Konstantinsbogen fertiggestellt. Und zum anderen eben dieses Medaillon, was ich eben schon mal erwähnt habe, die Münze mit Roh und Ski. Und bei dem Konstantinsbogen ist es so, es gibt auf dem ganzen Konstantinsbogen kein christliches Zeichen. Also es gibt Sol Invictus, es gibt alles mögliche. Teilweise haben die auch alte Sachen verwendet, sozusagen alte Baumaterial noch von Hadrian irgendwie. Aber sie hätten natürlich was anderes machen können. Und hier kommt jetzt einer der entscheidenden Argumente zu der ganzen Frage der Bewertung. Leute wie Girardet oder der französische Althistoriker Paul Vane, der selber schreibt, ich bin Atheist und Marxist, aber eine sehr positive Darstellung der Christen der damaligen Zeit und auch des Kaisers Konstantin gibt, die beiden argumentieren folgendermaßen. Konstantin war ein überzeugter Christ und hatte als Hauptzielsetzung, dass das römische Reich christlich wird. Aber er war gleichzeitig auch Pragmatiker. Und er wusste ja, dass 95% jedenfalls zunächst mal im Westen des Reichs waren keine Christen. In ganz Rom waren es vielleicht 5%, vielleicht sogar weniger, waren keine Christen. Warum soll er mit denen sozusagen in die Provokation und in die Auseinandersetzung gehen? Das hat er nicht gemacht. Aber deshalb fehlen, das ist einer der Hauptpunkte in der ganzen Diskussion, wie man das bewertet, auch in den Jahren danach. Er hat immer, auch nachher beim Bau Konstantinopels, immer beides drin gehabt, christliche Zeichen, heidnische Zeichen. Und eben Vane oder Girardet und andere legen ihm das positiv aus. Sagt, der Mann war pragmatisch und hatte das wahrscheinlich sein Hauptverdienst. Er hat dazu geführt, dass viele in seinem Reich Christen wurden, dass er sogar eine christliche Nation ist, mehr oder weniger wurde, aber ohne Zwang, ohne Gewalt, ohne Bürgerkrieg, ohne alles. Er hat auch keine Heiden verfolgt, die konnten auch ihre Meinungen sagen. Es gibt sogar eine Untersuchung, dass auch weiterhin, auch nach 324, die Top-Plätze in der Verwaltung mit Nicht-Christen besetzt wurden. Hat also die Christen nicht bevorzugt. Also das legt man ihm aus. Diejenigen, die jetzt von einer Bekehrung ausgehen, legen ihm das aus als eben Klugheit. Pragmatiker und ein außerordentlich kluger Mensch, der eben damit Blutvergießen vermieden hat, dass er eben nicht dagegen angetreten ist. Etwas anders ist es mit dem Medaillon. Das Medaillon ist jetzt keine Münze, die so im Verkauf war, sondern ist eben auch erstellt worden anlässlich 10 Jahre Herrschaft Konstantins. Und da ist das Zeichen drauf. Und das, so Girardet, ist ein sehr starkes Zeichen. Das sind nämlich die beiden ersten Buchstaben von Christus. Und Christus ist ja der Name der Gesalbte. Christos. Und das, also Girardet schreibt, es kann eigentlich gar kein stärkeres Bekenntnis zum Christentum geben, als dass er, das war eine limitierte Auflage, man geht davon aus, ein paar hundert Stück nur, man hat also 3 Münzen gefunden, die an verschiedenen Stellen geprägt worden sind, was es ein paar hundert im Umlauf gab, die hat er verschenkt an Offiziere, also an die höheren Gesellschaftsschichten. Und da ist überall Ski und Rot drauf, Christus. Also da ist es drauf. Und das ist doch schon wahrscheinlich ein relativ starkes Statement. Es bleiben in den Münzen bis maximal 322, 323 auch Sol Invictus. Der Paul Wayne spielt das runter und sagt, ja, diese Münzen bei den Kaisern, das war so ähnlich wie Briefmarken heute. Also da sind immer so bestimmte Symbole, die müssen halt drauf. Und da hat er, so Ausnahmen mal abgesehen, eben das christliche Zeichen nicht drauf gehabt. Interessanterweise hat er das christliche Zeichen in den Münzen nicht extra gehabt, sondern an sich selbst, an seiner Brust oder an seinem Helm. Immer an sich selbst, das christliche Zeichen. Er hat sich als Christ gesehen. Das Römische Reich war ein heidnisches Römisches Reich. Er wollte, dass es christlich wird, aber er hat es zunächst einmal als ein heidnisches Reich belassen. So viel zu den beiden 315. Und das Sol Invictus verschwindet auf den Münzen. Auf Goldmünzen, glaube ich, 318 zum letzten Mal. Danach wird es nicht mehr gedruckt. Und 223, 22 gibt es auch danach gibt's keine Münzen mehr mit Sol Invictus. Kommen wir zu einigen schriftlichen Äußerungen. Das war sozusagen, die Wende, als man sich mit den Texten beschäftigt hat und gesagt, was sagt der Mann eigentlich über sich aus? Da gibt es ganz originelle Dinge. Also vorher noch den Laktanz. Der Laktanz, dass er da hingebracht wurde, man weiß nicht genau wann. In Wikipedia habe ich auch mal nachgeguckt, da haben sicherlich die gleichen Autoren die beiden Texte verfasst, wo man was über Laktanz lesen kann, weil die gegensätzliche Aussagen machen über Datierung. Das ist so das große Problem. Chiradé geht davon aus, dass er spätestens, das ist wohl auch Konsens, auch mit anderen, spätestens 314 nach Trier gekommen ist, aber er hält es für denkbar, dass er schon ein paar Jahre vorher war. Das wäre ja nicht uninteressant, ob er schon vor 312 da war. Aber sie kannten sich nur schon vorher am Hofe Diokletians. Also Schriftstücke. Ich fange mal gleich mit so einem ganz frommen an, im Jahre 314. Also es gibt sehr viele Schriftstücke schon, Herbst 312, 313, an Prokonsul und Ähnliches. Und ich hatte ja eben gesagt, bei der Darstellung der Christen, 311 werden die Christenverfolgungen beendet und es wird ihnen also auch erlaubt, dass sie eine erlaubte Religion sind, genau wie die Juden. 313 kommt es dann zum sogenannten Mailänder Vereinbarung, nur noch zwischen Konstantin und Licinius. Und da ist ein Schwerpunkt der Mailänder Vereinbarung zwischen den beiden, dass den Christen alle ihre Besitztümer zurückgegeben werden müssen. Und Konstantin hat schon 312 begonnen, nicht nur Kirchen zurückzugeben, sondern auch im Römischen Reich Kirchen bauen zu lassen für die Christen. Einige so einen Grundstein gelegt, die man heute noch findet, wie etwa in Rom selbst auch. Und da sagt man, das war auch ein ganz wichtiges Statement, da hat er es eiliger gehabt als jetzt Licinius. Es gibt auch gleich schon Briefe an einen Statthalter, wo er sagt, also das ist ganz wichtig, müssen wir alles da den Christen zurückgeben. Die gegen die Bekehrung sind, sagen, der hat eigentlich nur das gemacht, was er vereinbart hat. Was heißt hier Christ? Genau, hat es eben gemacht. Aber es gibt eben von Anfang an, 312, 13, eben eine ganze Reihe solcher Briefe. Ich lese mal aus einem Brief was vor, zwei Sachen, die, glaube ich, ziemlich interessant sind. 314 schreibt er an Bischöfe, die auf einer Synode sind. Die beginnt er mit den Worten anzureden, meine teuersten Brüder. Gut, man kann sagen, ich bin ja aufgewachsen, wie manche wissen, mit dem Familienspruch, alles gelogen. Gut, man kann sagen, das ist eben der Zynismus unserer Note an, die sagt, das ist alles gelogen. Aber so schreibt er die an, meine lieben, teuersten Brüder. Und dann schreibt er in dem Text, zweimal spricht er von der ewigen und unvorstellbar heiligen Frömmigkeit unseres Gottes. Also es fällt schwer zu sagen, der hat mit Christian nichts zu tun. Oder es war eben kompletter Heuchler. Also das ist das, er solidarisch, er sagt unser Gott. Das ist unser Gott. Er schreibt auch in einem anderen Brief von dem Osterfest, dass es eben die Grundlage ist für unsere Auferstehungshoffnung. Also man könnte einiges da zusammenbringen, was ganz originell ist. Aber einen, den ich am originellsten bringe, möchte ich doch ein paar Zeilen vorlesen. Er hat auch einen Brief geschrieben an den König von Persien, 324 oder 325. Und den legen manche so aus, als wolle er ihn auch bekehren, den König von Persien. Da schreibt er zunächst mal, über Gott den Hochmut der Überheblichkeit bestraft er, diejenigen, die sich im Stolz überheben, vernichtet er von Grund auf. Demütigen und Duldern aber teilt er das aus, was ihrer würdig ist. So schätzt er eine gerechte Herrschaft sehr hoch und macht sie durch seine Hilfe stark. Er bewahrt das königliche Gewissen durch die Ruhe des Friedens. Glaube mir, ich freue mich, dass bei dir im Reich sehr viele Christen leben. Also so in dem Stil geht es immer weiter. Simon Fox, ein, wie ich glaube, atheistischer Althistoriker in England, hat geschrieben, der hat den Missionsbefehl ernst genommen. Der wollte, dass auch die anderen davon hören, was er selber für wichtig hält. Nämlich, dass es Christen gibt und dass es für sein eigenes Reich also von sehr großem Vorteil ist. Also gibt es also einige Briefe, gibt also Dutzende von Briefen von Konstantin zu allen möglichen theologischen Fragen, zusammen mit Synoden oder Anfragen und Ähnlichem. Hat er Gesetze gemacht, die jetzt christlich sind? Da gehen die meisten davon aus, eigentlich nicht, aber es gibt ein paar, wo man sagen muss, da ist wahrscheinlich doch christlich motiviert. Also was er abgeschafft hat, Gladiatorenkämpfe für christliche Straftäter. Also früher war es so, die Gladiatorenkämpfe konnten ja für den Gladiator tödlich enden und dann nahm man schon mal ganz gerne einen, der sowieso zum Tode verurteilt war. Der hat das auch gerne angenommen, oder vielleicht auch nicht gerne, weil das vielleicht eine Möglichkeit war, doch noch zu überleben. Und da hat Konstantin verfügt, dass also Christen dazu nicht verurteilt werden dürfen. Falls sie wirklich eines Verbrechens schuldig wären, dann sollen wir sie lieber in die Bergwerke schicken, aber nicht Gladiatorenkämpfe. Er hat auch Brandmale in Gesichtern verboten und er hat Kreuzigungen verboten. Irgendwann vor 330. Und dann taucht erstmalig ab 330 auch in Münzen und sonst wie das Kreuz als Symbol auf. Die Christen hatten das ursprünglich nicht als Symbol. Gegner der Christen hatten es als Symbol, das Kreuz der Christen. Aber die Christen selber nicht. Aber das kommt erst in dem Moment sozusagen, als es von Konstantin als Strafe nicht mehr, also als Strafe abgesetzt wird. Dann hat er, dem verdanken wir heute noch, 321 den Sonntag eingeführt, an jedem siebten Tag. Laut Eusebius hat er das getan, um sozusagen auch die Soldaten nach und nach dazu hinzuführen, dass sie den wahren Gott einmal anbeten. So schreibt Eusebius. Ansonsten sagen durch die Ausleger, die kritisch sind, sagen, okay, das war ein Sonnentag. Und er hat nur gesagt, da wolle er den Leuten die Möglichkeit geben, dass sie ihren Gott anbeten können. Kommen Sol Invictus anbeten. Die Christen natürlich haben ihren Gott angebetet, weil der Sonntag für sie ein ganz wichtiger Tag war. Da haben sich die meisten Christen ja zu Gottesdiensten getroffen. Also das, da würde man sagen, mit den Gesetzen ist nicht so viel. Wie hat er sich seinen Feinden gegenüber verhalten? Da hat einer geschrieben, wie gehabt. Also durchaus auch gnadenlos. Das, was ihm die Westkirche übel genommen hat, ist, er hat im Jahr 326 sowohl seine Frau als auch seinen ältesten Sohn umbringen lassen. In der Ostkirche gilt er als Heiliger, der Westkirche nicht, weil das war dann doch ein bisschen zu viel. Warum das, was da der Grund ist, ist offen. Die meisten Historiker, die ich gelesen habe, gehen davon aus, dass es sich irgendwie um Vaterlandsverrat, Hochverrat und Ähnliches handelt. Und Paul Vane schreibt dann, er hat sich eigentlich genauso verhalten, wie das alle Kaiser im 3. und 4. Jahrhundert gemacht haben. In dem Moment, wo Hochverrat vorlag, kannten die keine Gnade. Also das musste beendet werden. Wir wissen es aber nicht. Es gab auch Gerüchte, ob es irgendwelche sexuellen Verfehlungen gab. Aber manche Historiker erwähnen nicht mal diese Art Gerüchte, weil das wohl doch eher das unwahrscheinlich ist. Also muss sagen, was jetzt den Umgang jetzt mit Feinden angeht, bis hin in die eigene Familie, wenn man das mal so sagen kann, war da nichts in unserem Sinne christlich-moralisches zu erkennen. Dann komme ich zum letzten Punkt. Das ist meistens der Hauptpunkt, der genannt wird, warum er kein Christ war. Den nennt auch Dan Brown, den nennt manchmal sogar Professoren im Fernsehen, wie ich schon gesehen habe, dass sie sagen, ja, der Mann ist doch erst gegen seinen Willen am Ende seines Lebens getauft worden. Es gibt sogar einen Althistoriker, der behauptet, er wäre überhaupt nicht getauft worden. Also mit der Taufe. Das ist auch, wie ich eine Publikation entnommen habe, ein Gedanke, den Voltaire aufgebracht hat und Edward Gibbon, ein berühmter Althistoriker, die geschrieben haben, also der Mann wurde erst Ende seines Lebens getauft, der war überhaupt kein Christ. Da hat Girard D. einige ganz gute Punkte, das findet man bei anderen auch, aber er hat das noch ein bisschen besser ausgelegt, zusammengefasst. Er hat nämlich gesagt, die späte Taufe war zu der Zeit das absolut Übliche. In der Spätantike haben die meisten Menschen sich erst spät taufen lassen. Das hing zusammen wegen der strengen Bußregelungen im Falle von Sünden nach erfolgter Taufe. Und dann nennt er einige Beispiele. Ambrosius von Mailand, ein ganz berühmter, der später gegen Theodosius angetreten ist, könnte man sagen, ganz berühmter Bischof, der war in dem Moment, als er zum Bischof von Mailand gewählt worden war, noch kein Christ, weil er hatte noch gar keine Taufe. Will das einer ernsthaft glauben? Nein, er nicht. Also der Girard D. denkt, einige, die Bischöfe geworden sind, aber bei der Wahl zum Bischof waren sie noch ungetauft. Das hing eben damit zusammen, dass man möglichst spät hat taufen lassen. Und dann nennt Paul Vane ein Gegenbeispiel, Theodosius, der Große, der Erste, der hat sich taufen lassen im Alter von 33 Jahren, weil er dachte, er würde sterben. Dann war er getauft und damit war er Mitglied der Kirche und stand unter der kirchlichen Bußverordnung. Und als er dann später in Saloniki einen eine Massenschlechterei, also ein übles Ding angerichtet hat, hat ihn Ambrosius von Mailand, der damals noch ungetaufte, also der vor seiner Wahl noch ungetaufte Bischof, der hat öffentlich von ihm verlangt, dass er öffentlich sich dafür entschuldigt, weil er getauft sei, er sei Christ, so ging es nicht. Konstantin hat sich erst am Sterbebett taufen lassen, einmal wegen dieser allgemeinen Sitte, zweitens auch, weil er hoffte, dass er vielleicht wie Jesus im Jordan sich taufen lassen könnte. Und als man ihm dann Ostern 337 eröffnet hat, das wird wohl nichts mehr, dann hat er sich taufen lassen. Also das ist dieses Argument, was die meisten als sofort haben, selbst Professoren haben, da habe ich schon erlebt, das ist nur das Allerungültigste überhaupt, um gegen das Christsein von Konstantin vorzugehen. Das ist ganz sicher nicht so. Kommen wir nun zum Schluss. Ich habe versucht, also ein paar Punkte darzustellen und auch ein bisschen versucht darzustellen, wie sie gesehen werden. Es gibt in der Wissenschaft ein Buchgesellschaft, gibt es ein Buch, wo sozusagen die Forschungsgeschichte dargestellt wird, und da taucht immer wieder das Wort ambivalent aus. Man kann das so und so auslegen. Girardet behauptet, dass es kein Statement gibt von Konstantin, was man rein heidnisch auslegen kann. Man kann alles immer so und so auslegen, aber nicht rein heidnisch, sondern hat viele Statements, die kann man so und so auslegen. Otto Segt, den ich anfangs schon zitiert habe, hat gesagt, eigentlich muss man sagen, es ist alles eindeutig. Und das war auch der Antike eindeutig. Auch Julian, da hat keiner daran gezweifelt, dass der Mann Christ war. Man hat sich vielleicht darüber geäußert, was man von seinem Christsein zu halten hat. Aber dass das sein Statement war, mit dem er angetreten ist, das ist eindeutig. Komme am Schluss zu einer Bewertung und möchte am Schluss noch zwei Passagen vorlesen von Bewertungen. Das eine Bewertung. Also ist sicherlich eine der wichtigsten Figuren in der Weltgeschichte überhaupt, weil man sagt, durch ihn ist das Christsein sozusagen in Gang gekommen. Wobei man aber sagen muss, für ihn war Christsein freiwillig. Die meisten Menschen denken, dass er das Staatskirchentum eingeführt hat. Es gibt einen Theologen, Wilhelm Schneemelcher, der war nicht nur Professor für Neues Testament, sondern auch Patristiker, also alte Kirche. Von dem gibt es das schöne Statement: Man muss wohl schon sehr ahnungslos in geschichtlichen Dingen sein, wenn man für die in dem deutschen evangelischen Landeskirchentum weithin vorhanden gewesene enge Verbindung von Thron und Altar den Kaiser Konstantin verantwortlich macht. Da muss man schon gar keine Ahnung haben, schreibt er. Diese Ideologie, den Kaiser Konstantin für die Verbindung von Thron und Altar verantwortlich, ist ein Produkt des 19. Jahrhunderts, wahrscheinlich eben Jakob Burckhardt. Das hängt damit zusammen, dass ganz im Gegenteil Konstantin immer der Meinung war, Christsein ist freiwillig. Deshalb ist er auch gegen die Heiden nicht vorgegangen, hat ihn nicht irgendwie gezwungen oder beschimpft. Die konnten ihre Meinung sagen, die konnten ihre Riten ausführen. Er hat allerdings nach und nach die Opfer verboten. Er war gegen Opfer. Also er war der Meinung, das ist freiwillig. Auch das geht möglicherweise auf Laktanz zurück. Laktanz gilt als einer der Vertreter der religiösen Toleranz. Es gibt hier ein Statement von Theo Kobusch. Manche kennen ihn, wir hatten ihn schon mehrmals hier auf Tagungen. Philosophieprofessor aus Bonn. Der hat jetzt ein neues Buch geschrieben, da ist er über die Spätantike und die Konsequenzen, hat er auch was über Christsein und Toleranz. Und da sagt er, der Gedanke der Meinungsfreiheit, der religiösen Meinungsfreiheit, geht zurück auf die Kirchenväter des 3. und 4. Jahrhunderts. Und dann zitiert er Laktanz zweimal. Einmal möchte ich es auch zitieren. Und doch ist es die Religion allein, in der die Freiheit ihre Wohnstatt errichtet hat. Sie ist nämlich vor allen anderen Dingen etwas Freiwilliges, die Religion. Und niemandem kann die Notwendigkeit auferlegt werden, zu verehren, was er nicht will. Vielleicht kann es irgendwer vortäuschen, aber wollen kann er es nicht. Und auch hier könnte man sagen, dass möglicherweise, wie in der Frage des Opfers, Laktanz jemand war, der Konstantin damit beeinflusst hat. Denn das hat Konstantin überall vertreten. Freiwilligkeit. Man kann nur freiwillig eine Religion verehren. Es ist nicht anders möglich. Man muss dann allerdings sagen, 380, 43 Jahre nach dem Tode von Konstantin, hat Theodosius I. das Christentum zur Staatsreligion erklärt und alles andere verboten. Da war Ende der Toleranz. Das heißt, der Toleranzgedanke der Christen, selbst wenn er, wie Theo Kobusch und andere schreiben, zurückgeht auf die Kirchenväter, war 380 komplett beendet. Es gab dann immer wieder Nebenströme, aber in der offiziellen Kirche war es beendet und in der Aufklärung ist dann der Toleranzgedanke ganz neu zum Tragen gekommen, aber an sich gegen die Kirche, obwohl es eigentlich der Ursprung hätte sein können von der Kirche, die das eigentlich vertreten hat. Also das ist ein ganz wichtiges Statement von Laktanz, mit dem, wie gesagt, der Konstantin eine ganz enge Beziehung hatte. Ich möchte schließen mit einigen Sätzen von Paul Wayne. Paul Wayne finde ich deshalb so interessant, weil er nicht nur ein bekannter französischer Althistoriker ist, der vor allen Dingen über Religionsgeschichte sich damit befasst hat. Vor kurzem war er auch in Deutschland in den Zeitungen, weil er ein Buch geschrieben hat über Palmyra, was ja kurzzeitig vom IS besetzt war. Und er hat ein Buch geschrieben, als unsere Welt christlich wurde. Er schreibt selber darin, ich bin Marxist und Atheist. Und das ist ein sehr schönes Buch, weil er positiv, wie ich das bei wenig Leuten gesehen habe, darstellt, warum waren die Christen eigentlich so populär oder so interessant für die Leute. Also warum hat Konstantin das gemacht? Und er ist sich dem angeschlossen. Und er hat eine sehr positive Darstellung gegeben über den Kaiser Konstantin. Und ich hatte ja schon in meiner Rede gesagt, es hängt alles davon ab, ob wir glauben, dass dahinter ein Plan steckt. Und das glaubt Girardet und das glaubt Paul Wayne. Und ich möchte Ihnen das mal zum Abschluss vorlesen. Wie gesagt, das ist nicht die Meinung aller Althistoriker, aber das ist eine ziemlich starke Meinung und zwar jetzt hier nicht christlich motiviert. In dem von Konstantin beherrschten Reichsteil, der vom Verfolgungsdruck befreit wurde, zielen alle, buchstäblich alle seine großen Entscheidungen im Winter 312-13 darauf, der römischen Welt den Weg in eine christliche Zukunft zu ebnen. Konstantin ist jedoch zu vorsichtig und pragmatisch, um noch weiterzugehen. Er wird als Christ der Herrscher eines Reiches sein, der zwar die Kirche einschließt, offiziell jedoch heidnisch bleibt. Der Kaiser wird weder den heidnischen Kult noch die große heidnische Mehrheit verfolgen, sondern lediglich in seinen offiziellen Verlautbarungen unaufhörlich darauf hinweisen, dass das Heidentum ein verachtenswerter Aberglaube sei. Konstantin wird niemandem seine Religion aufzwingen. Mit einer Ausnahme. Als Christ wird er das Heidentum nicht in jenen Bereich dulden, die seine Person betreffen. Zum Beispiel, was den Kaiserkult angeht. Ebenso wird er aus Solidarität mit seinen Glaubensbrüdern die Christen von der Pflicht befreien, im Rahmen ihrer öffentlichen Ämter heidnische Zeremonien auszuführen. Obwohl Konstantin nichts mehr wünscht, als alle seine Untertanen zum Christentum bekehrt zu sehen, wird er sich niemals an dieser unmöglichen Aufgabe versuchen. Er wird die Heiden nicht verfolgen, an ihrer Meinungsäußerung hindern oder in ihrer Karriere benachteiligen. Das ist das positive Schlussstatement von Paul Wayne und das ist auch mein positives Schlussstatement über Konstantin den Großen.
Danke fürs Zuschauen oder Zuhören. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Kommentar auf unseren Social-Media-Seiten oder auf unserer Website im Kontaktformular oder schickt uns eine E-Mail. Wir freuen uns, von euch zu hören.